Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen im Weingenussreich-Podcast zwischen Gaumen und Gedanken. Ich bin Rudolf Klingenberger, Gastgeber, in dem wir heute Wein und Leben miteinander verbinden. Heute sprechen wir über das Thema, was Rebsorten mit Biografien zu tun haben. Dazu habe ich heute eine besondere Gästin eingeladen, Silvia Färber. Weinfachberaterin, Musikerin, Hundepsychologin. Hallo Silvi, schön, dass du da bist.
Hallo, ich muss dich gleich berichtigen.
Mach das.
Ich habe nie einen Weinfachberater gemacht, ich bin nur Sommelier.
Ja, ja, um Gottes Willen. Ja. Aber du arbeitest als Weinfachberaterin.
Eigentlich auch nicht.
Also unter deinem Niveau.
Naja, unter einem Pseudonym machen wir es so.
Alles klar. Jetzt hast du heute auch noch einen Wein mitgebracht, wo ich gemerkt habe, dass du in Unkosten gestürzt hast.
Quatsch.
Ich sage ja danke dafür, weil ich finde, ich bin es wert.
Das auf jeden
dass
Fall.
Dass man den miteinander mit zusammen trinkt, wollte ich sagen.
Ja.
Wir trinken heute einen Bernkastler Doktor, und zwar ein großes Gewächs aus dem Jahr 2023 von Dr. Tanisch. Yes. Also vielleicht kennt der ein oder andere den Wein von der Mosel. Ist einfach ein wirklich schönes Geschenk. Und da würde ich sagen, stoßen wir jetzt erstmal drauf.
Oh ja, gerne.
Zum
bevor
Wohl.
Wir reden, trinken.
Genau. Ah, schön. Oh, der Zug. Schöner Wein.
Mm-hmm.
Aber war ja klar, ich weiß ja, wie man die Weinauswahl, wie man da schicken kann. So, jetzt wollen wir natürlich ein bisschen was über dich und deine dein Umfeld, dein Tun erfahren. Weil das Spannende ist ja das, du bist ja, wie gesagt, nicht nur im Einzelhandel, im Wein tätig. Du hast ja früher auch in Restaurants gearbeitet und machst auch, wie gesagt, was mit den Hunden. Da werden wir auch noch mal drauf eingehen. Und als erstes mal die Frage, wie ist denn das bei euch im Elternhaus gewesen? Haben deine Eltern schon Wein getrunken? Und wie bist du eigentlich dann zum Wein gekommen? Erst später in der Arbeit oder wie war denn das bei euch?
Also ich komme ja aus der Oberpfalz, wenn man unschwer hört, gell?
Ja, kann man nicht ändern, ne?
Ja, es ist kein Weinanbaugebiet. Regensburg hat sich mittlerweile mit Landwein ja einen Namen gemacht. Das war aber zu meiner Zeit noch nicht so.
Mhm.
Und bei mir im Elternhaus gab es vielleicht ab und zu mal ein Gläschen Wein, Gläschen Sekt. Aber ich hatte da absolut überhaupt aus dem Elternhaus oder auch, sagen wir mal, die größere Familie jetzt, da ist niemand dabei, der ist jetzt...
Der Weinaffin war.
Nein, und kein Weinkenner. Nur meine Cousine hat Hotelfachfrau die Ausbildung gemacht. Mhm. Und da habe ich dann auch schon mal gehört, dass es dann eine Bar gibt und dass es Wein gibt. Mhm. Und ich bin ja quasi in ihre Fußstapfen getreten und habe Hotelfachfrau gelernt. Und so der erste bewusste Kontakt war tatsächlich in der Ausbildung, weil ich ja in einem hochdotierten Hotel und Restaurant gelernt habe, meine Ausbildung gemacht habe, auch im Restaurant, und wir hatten einen Top-Sommelier. Und da habe ich das erste Mal so ein bisschen gemerkt, aha.
Hat der dich gefördert? Oder war das mehr so ein Neutrum? Oder hat der dich klein gehalten? Wie waren der so für Persönlichkeit?
Also von der Persönlichkeit her war er unglaublich lustig.
Das ist schon mal
das,
gut.
Das, was sich als erstes erinnert, er konnte Stress sehr gut weglachen. Das hat mir sehr gut gefallen, weil im Restaurant ist natürlich immer Vollgas. Und wenn man halt auf Sternenniveau kommen will, und das war damals im Restaurant so, heute hat er 2 Sterne aufs Restaurant, dann ist da sehr viel Druck und sehr viel Stress. Und er war halt einfach immer so der gute Launebär.
Okay.
Und der gute Launebär hatte zufälligerweise dann noch sehr, sehr viel Wissen über Wein Und ich würde schon sagen, dass der mich in den Ansätzen zumindest gefördert hat und mich überhaupt mal an das Thema rangeführt hat, in dem Sinne, dass es ein Naturerzeugnis ist, das sehr viele Gesichter hat.
Ja, absolut richtig.
Ja.
Absolut richtig. Meine Frage ist, hat es bei dir dann sowas, wie du mit den ersten Weinen in Berührung kamst, sowas gegeben wie so ein Schlüsselmoment oder kann man mal Erweckungsmoment sagen, dass du gesagt hast, boah, was ist das denn Gutes? Mhm. Ich mache ein kleines Beispiel, dass du merkst, was ich... Bei mir war es ja so, ich hatte auch früher einen anderen Beruf, der nichts mit Wein zu tun hatte.
Ja, das weiß ich.
Und ein Arbeitskollege hat mir mal zu Jacques Weindepot mitgenommen. Mhm. Und ich war überrascht und begeistert, dass man da überall Weine probieren kann. Und ich habe dann sofort eingekauft. Und das war damals für mich ein Haufen Geld, 120 Mark. Mhm. Ja, da habe ich gesagt, da wäre gedanklich, also das reicht mir ein Jahr. Da fahre ich so schnell nicht mehr hin. Und eine Woche später war ich wieder dort. Und ich sage einmal so, auf dem Niveau hat sich das so am Anfang bei mir angefangen, aber dann gab es einen Erweckungsmoment mit einem 79er Bordeaux, ein Comtesse Lalande.
Oh, okay.
Da habe ich dann einmal verstanden, was Wein alles sein kann. Und ich frage dich deswegen, gab es bei dir auch so einen Erweckungsmoment oder hat sich das einfach ganz anders bei dir entwickelt?
Also ich würde sagen, das erste Mal, dass mir klar geworden ist, wie vielschichtig Wein sein kann als Naturprodukt, war definitiv in meiner Ausbildung. Mein erster bewusst getrunkener, verkosteter Wein mit dem Sommelier an meiner Seite war Malterdinger Bienenberg von Huber.
Ui.
Und das
zu dem habe ich auch eine Beziehung.
Also das war, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, habe ich als ersten Wein bewusst verkostet, einen der Spitzenweine, war damals auch Spitzenjahrgang, und wie soll es da anders sein? Wie, dass man begreift, dass Wein mehr ist, als sich abends mal zusammenzusitzen und einfach einen Wein zu trinken, sondern dass Wein ist wie ein gutes Buch oder ein guter Film, der so viel mit einem spricht, was er ist, seine Persönlichkeit zeigt. Das war so ein Moment, der ist mir echt hängen geblieben. Und nach der Lehre bin ich raus aus der Gastro und bin ja dann später wieder in die Gastro rein, ein paar Jahre später. Und da war es dann so, ich habe mich immer wieder an diesen einen Wein erinnert.
Mhm.
Und dann habe ich mich halt in Positionen hochgearbeitet, auch als Restaurantleitung. Und dann hieß es, ich muss die Weinkarte schreiben. Ja, wie machst du das? Grundwissen hatte ich, aber so von der Schule, man weiß nicht so genau. Und die Leidenschaft, sich da reinzuarbeiten, war aber an diesem Punkt, kannst du das festmachen.
Okay.
Ich wusste, ich muss jetzt eine Weinkarte schreiben, ich muss mir das Wissen drauf schaffen, ich muss mir wieder jemanden suchen, der mir solche Erlebnisse beibringt und der mir so Wein beibringt. Und den habe ich gefunden in übrigens einem Namensvetter, dem Rudi Knoll.
Der ist mir auch bekannt, der ist ja... ich sage mal, in der Weinwelt hauptsächlich auch mit österreichischen Weinen durchaus kein Unbekannter.
Genau, von dem durfte ich dann weiterlernen und dann ging es halt sehr schnell in alte Bordeaux und alte Bordeaux sind bis heute mein Steckenpferd.
Ja, das, das kann ich guten Gewissens mit dir teilen, ja. Mal generell eine Frage. Mhm. Wie siehst du die aktuelle Entwicklung im Trinkverhalten? Also momentan ist ja eine Phase, wo jeder sagt, Alkohol um Gottes Willen und furchtbar. Mhm. Einerseits haben wir ja eine Entwicklung auch zu den alkoholfreien Weinen. Da gibt es durchaus interessante Sachen, werden aber nie, weil Alkohol Geschmacksträger ist, nie das ersetzen können. Wir haben im Endeffekt ja auch eine Form von, sag ich mal, ja, Desinteresse, mhm. also auch in der Generationsfrage zum mhm. Thema Wein.
Ja.
Und andererseits ist ja Wein seit Jahrtausenden ein Kulturgut. Mhm. Also ich gehöre immer zu diesen Menschen, die sagen, ich trinke nur dann aus Genuss einen Wein, wenn ich auch in dieser Stimmung bin. Mhm. Ich brauche keinen Wein, um in Stimmung zu kommen. Und ich habe auch keinen, wenn ich einen Frust oder einen Ärger mit mir rumtrage, trinke ich keinen Wein.
Ja, also, das schützt uns ja auch zu einem gewissen ja. Teil, weil sonst wären wir als Sommeliers ja, glaube ich, alle Alkoholiker.
Ja, sowieso. Waren.
Deshalb ist es ganz gut, ja. wenn du das beschreibst.
Und mir geht es auch darum, meine Frage ging eigentlich in die Richtung, denkst du, dass das eine momentane Phase ist oder eher ein anhaltender Trend?
Ich glaube, dass es so ist wie mit allem, es ist eine Phase. Wie lange die andauern wird, kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen, aber alles im Leben hat einen Zyklus. Das siehst du schon an den Jahreszeiten. Das siehst du an der wirtschaftlichen Situation. Das siehst du an gesamtgesellschaftlichen Dingen. Es hat alles seinen Rhythmus und alles seine Zyklen und alles kommt auch irgendwann wieder. Das ist so wie mit der Mode auch, ja. Plötzlich waren dann Schlaghosen aus den 70ern wieder in. Ich glaube, dass das nicht generell etwas ist, was in Stein gemeißelt ist, sondern dass es einfach im Moment der Trend ist. Und wenn ich noch anmerken darf, der Franzose macht's richtig, wenn die Welt untergeht, trinken die mehr Wein. Ich weiß nicht, was da in Deutschland los ist. Wir haben ja dieselbe Situation, aber wir gehen anders damit um.
Ich glaube, das hängt an, da sprichst du was Interessantes an, weil andere Länder haben ein anderes Trinkverhalten.
Ja.
Frankreich hast du gerade erwähnt. Ich denke an Italien, an Spanien,
ja.
auch Portugal in dieser Richtung. Wir in Deutschland haben andere Prämissen, außer wir sind in einer Weingegend aufgewachsen.
Ja. Ja.
Ich verallgemeinere jetzt das natürlich ja. ein bisschen, aber das ist halt mein Eindruck, zu dem ich stehe, dass wir sagen, okay, also Wein ist mir nicht so wichtig. Wie kann ich einen Wein für über 20 Euro kaufen? Mhm. Ich kaufe mir lieber was, wo die Leute sehen, dass ich das habe. Mhm. Ja, also was
also
weiß ich.
Bin ein tolles ganz Fahrrad. Stolz mit dem Wein durch Koblenz gelaufen. Den ja. hatte ich dann auch.
Der ist übrigens spitze. Also probier gern nochmal. Also
ich glaube, dass der noch ein Grad oder zwei ein bisschen wärmer wird.
Aber ich merke schon, wie die weißen Früchte, wie die immer die Saftigkeit mitbringen. Also nochmal, vielmals herzlichen Dank für das, ist wirklich ein besonders
schöner
Wein. Ich
habe alles für dich gegeben. Ich kam im Hundetrainer-Outfit in den Weinladen und wurde, na, sagen wir mal so, nicht ganz für voll genommen. Ich habe das dann aber durch Fachwissen natürlich wieder mal widerlegen können. Aber ich fand es nicht geil. Und auch das ist ein Trend, der sich leider hält.
Ja, visuelle Dinge werden ja dummerweise immer mehr.
Ja.
Aber ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen. Du hast viele Dinge gesagt, gerade eben, wo ich mir gedacht habe, ja doch, das kann man so sehen, dass das eine momentane Phase ist.
Mhm.
Ich bin aber andererseits auch auf zwei Dinge noch gestoßen, wo ich mal gesagt habe, ja, vielleicht ist es aber doch ein Trend.
Mhm.
Ich denke an zwei Dinge. Denke mal, was früher geraucht wurde.
Mhm.
Wie wenig auch man jetzt in den Büros Menschen hat, die rauchen.
Mhm.
Und die anderen hören dann ganz auf, weil sie bei der Arbeit nicht mehr, bei uns haben sie gequarzt, wie, dass du die, ja. die Leute nicht mehr gesehen hast.
Und in der Gastro.
Ja.
Also das war ja...
Und dann kommt noch das andere Beispiel. Ich meine, du bist da, kennst die München auch gut aus. Es gab beim Isartorplatz ein ganzes Viertel, als ich Kind war, das hat einer einzigen Firma gehört, nämlich Riegerpelze.
Mhm.
Welche Frau trägt heute noch Pelze? Heute, wenn sie einen trägt, dann muss sie Angst haben, dass sie nicht mit einem Farbbeutel beworfen wird. Und deswegen, das ist also auch out. Und das haben sie seit der Steinzeit getragen. Also frage ich mich, ist es ein Trend beim Wein mit Alkohol generell? Oder ist es wirklich ein wegweisend neuer Weg?
Also ich sehe halt jetzt schon wieder, und das ist eigentlich das, was diesem Trend eben widerspricht. Mhm. Ich sehe im Einzelhandel sehr, sehr junge Menschen. So der Influencer-Typ von 18 bis 20, die tatsächlich sehr belesen sind über Wein, belesen wahrscheinlich durch Videos auf TikTok, I don't know, ja, aber die wissen, was sie möchten, die wissen, was ihnen schmeckt, und das ist ja jetzt quasi die jüngste Generation, die ich sehen kann, ne? Sag mal so ab 18, ne, Alkoholgenuss, legal, etc. Und da merke ich, dass ein Wandel wieder kommt. Wohingegen, ich sag mal, die Personengruppe von 30 bis 40, die bei mir im Laden steht, mich nach alkoholfrei fragt.
Okay.
Es würde meine These stützen, dass der Zyklus schon wieder quasi von vorne anfängt, weil schon wieder eine Generation kommt, die sich für das Produkt interessiert.
Okay.
Ja, also das ist das, was ich jetzt aus dem Einzelhandel direkt von der Front quasi sagen kann. Aber na klar, ich habe keine Glaskugel. Ja, also ich kann dir nicht sagen, wie es wird. Aber das ist so mein persönliches Gefühl.
Es gibt ja auch, weil wir das Wort Trend aufgeworfen haben, ja auch Trends in der Weinherstellung.
Ja.
Also ich habe teilweise oft, ich sag nicht Berührungsängste, aber ich merke, ich habe nicht so viel Genuss dabei. Ich schneide jetzt bewusst das Thema Naturweine oder Orangeweine an.
Ja.
Ich kann da, ja, ich war erst kürzlich in so einer Vinothek, die nur solche Weine hatte.
Ja. Ja.
Es ist irgendwo spannend für mich, ja. Mhm. Neue Geschmäcker, neue Gerüche. Mhm. Das ist ja Teil unseres Wesens, wenn wir uns mit Wein beschäftigen, dass wir auf sowas neugierig sind.
Ja.
Ich merke aber an mir persönlich, da vielleicht bin ich da auch zu altmodisch geworden, dass ich einen so einen Wein wie den deutlich besser, den du mitgebracht hast, genießen kann. Bei dem anderen trinke ich ein Glas.
Mhm.
Aber dann bin ich eigentlich schon satt. Mhm. Dann habe ich auch nicht dieses Bedürfnis, zum Beispiel mit jemand eine Flasche bei einem schönen Gespräch, kann ja eine hitzige Diskussion sein, was auch immer, zu trinken.
Ja.
Und wie siehst du das? Wie gehst du mit dieser Technik um, die ja eigentlich eine alte Technik ist?
Und daher kenne ich sie auch.
Ja.
Also ich habe, bevor wir den Naturweintrend in Deutschland überhaupt hatten, kannte ich solche Weine natürlich schon, und zwar aus Georgien.
Ja, klar.
Wenn man sich da näher mit beschäftigt, kennt man das schon. Ich muss sagen, dass die Qualität mittlerweile eine andere ist, wie das, was ich vom Ursprung her noch kannte. Denn ich kann mich gut an den ersten Naturwein, Orangewein, wie man es auch immer betiteln mag, erinnern.
Es ist ja nicht genau dasselbe.
Genau, ja.
Es sind zwei Bereiche.
Und
also für die, die uns zuhören.
Ja, klar. Ihr könnt es ja auch noch mal auf einer berühmten Plattform mit G beginnend nachschauen. Genau. Ich kann mich erinnern, dass der Geschmack sehr schnell weg war, die Nase eher verhalten war und ich immer so das Gefühl hatte, so vom Körper her kommt nicht so massiv viel. Ich habe das aber eher so negativ in Erinnerung, weil, na klar, kann das der Fall sein, dass du einen Wein hast, der jetzt nicht die Länge hat und den Körper. Aber ich hab's irgendwie nicht so ganz rund empfunden. Mhm. Bei den heutigen Weinen ist es eine andere Qualität. Es ist aber trotzdem immer noch so, für mich persönlich, und ich spreche wirklich nur für mich, dass mir die Komplexität fehlt in diesen Weinen. Ich nehme die als sehr zielgerichtet, sehr straight wahr. Also wirklich eine Richtung, die du riechst, die du schmeckst. Aber das Fenster der Aromen, des Geschmacks geht für mich nicht weiter auf wie einen Spalt.
Okay.
Das ist aber jetzt wirklich meine persönliche Empfindung. Und ich habe viele davon probiert. Du weißt, ich habe früher im Jahr 30.000 Weine probiert. Da waren natürlich auch solche dabei. Das heißt, ich hatte auch alle Qualitäten und alle Preisstufen. Aber ich bin tatsächlich, und es mag sein, dass es meine Prägung ist als Sommelier, weil ich aus einer anderen Generation als Sommelier komme. Es war, also es hat mich nie wirklich abgeholt.
Okay. Also bei mir ist so, ich habe so eine gewisse, also man, die sind oft sehr oxidativ, diese Wahrnehmung. Und oft auch ein bisschen gewisse Muffigkeit.
Ja, das gehört
und,
dazu.
Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass also gerade so Spitzensommeliers, also in der Gastronomie, die feiern das total ab, weil sie eben neue Gerüche, neue Geschmäcker wieder, was ich nachvollziehen kann, mit Essen kombinieren können, wo man sagt, okay, probiert doch mal das. Das ist, hat auch seine Berechtigung. Ich frage mich nur, es ist ja eigentlich, wie man so schön sagt, neuer Wein in alten Schläuchen.
Ja, da gab es einen Song.
Ja, nein, ich meine, die Römer und so und Georgier und die haben auf und die Griechen haben auf diese Art und Weise ja schon gearbeitet. Ja. Die haben oxidative Weinnoten gehabt. Beim Sherry mag ich oxidative Noten, ja. Aber wenn es mir zu viel wird, dann mag ich auch nicht sagen, jetzt trinke ich noch mal ein Glas. Ja. Und ich wollte einfach mal dich fragen, glaubst du, dass das größer wird? Also für die breite Masse, die jetzt einfach nur mal einen schönen Wein einkaufen möchte, weil es hat ja auch was für sich, wenn man sagt, man hat keine Reinzuchthefen, die ja auch den Geschmack mitbestimmen können und quasi keine Fabrikweine sind, sondern wirklich Natur. Wie siehst du das?
Ob es denn wirklich Natur ist, würde ich auch wieder auf ein anderes Blatt schreiben wollen. Mhm. Weil wer definiert das? Vermutlich das Weinbaugesetz. Und das sind ja auch Dinge erlaubt. Das ist genauso, wie wenn ich sage, ein Bio-Demeter-Wein. Da darf ich ja auch Dinge hinzufügen im Weinberg. Kann man jetzt auch drüber streiten. Deshalb finde ich, dass es ein wunderbares Thema ist, das streitbar sein sollte und auch bleiben sollte.
Ja, dadurch hält es natürlich auch das Thema am Laufen.
Ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht, denn dann haben wir doch das Gespräch, was wir als Sommeliers haben wollen, nicht über den Preis, 2,99 in der Flasche, sondern es geht um den Inhalt, es geht um die Produktion, es geht um die Natur. Und da sind wir doch schon an einem ganz anderen Level, wie man drüber spricht. Deshalb begrüße ich das sehr, dass das streitbar ist. Ja?
Okay,
über sowas streite ich oder unterhalte ich mich viel lieber, wie wenn jemand sagt, ja, und wie kann
das
jetzt...
Es geht nur so.
Ja, also das ist, also ich find's gut, ich finde neue Trends gut. Ich kann mir vorstellen, wenn wir eine neue Generation an Weingenießern haben, die Erfahrung von uns zwei jetzt nicht haben, kann ich mir vorstellen, wenn das der erste Wein ist, so wie es jetzt bei mir der Wein war, dass der so einen Eindruck hinterlässt, dass du dafür natürlich weiterhin offen bist, wenn du das geil findest. Ja, also wenn wir wieder eine Generation haben, die einfach mit dem sich, wir sagen ja immer das Wissen ertrinken,
ja,
dann kann ich mir vorstellen, dass das unter Umständen, wenn das sehr viele sind, dann, aber glauben tue ich es nicht.
Okay, wünschen.
Auch nicht unbedingt. Ich wünsche mir grundsätzlich, dass wir offen sind. Und ich wünsche mir grundsätzlich eine Komplexität.
Reden wir eigentlich im Endeffekt davon, von Qualitätsbewusstsein? Die Frage ist auch? Qualität muss ja auch bezahlbar sein. Ich habe mal eine schöne Auflistung gesehen, ab wann, also dass der Winzer davon leben kann, Steuer, Finanzamt, diese ganzen Posten, wo es dann im Endeffekt im Einkauf für den Kunden, wenn der in, sag ich jetzt mal, in den Laden geht, was darf dieser Wein kosten? Dann sind wir ungefähr bei 8 Euro.
Im VK, und genau.
Im
ja.
VK.
Ja, genau.
Ja?
Mhm.
Ja. Und ich sage mal so, die Gruppe zwischen 8 Euro und 15 Euro, mhm, die bietet schon sehr vieles. Kannst du bestätigen, dass, sagen wir mal, die Kunden, haben die immer noch diese 10 Euro Grenze im Kopf? Hat sich das verändert in die ein als auch in die andere Runden, in die andere Ecke? Mhm. Es ist ja auch so, wir haben ja auch wirtschaftlich ein bisschen turbulente Zeiten. Merkst du das? Kaufen die Leute noch genauso viel oder kaufen sie weniger, aber halten das Niveau, mhm, also der Qualität, mhm, oder kaufen sie geringere Qualitäten, aber davon mehr? Wie siehst du das?
Also da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, denn ich sehe da wieder zwei Seiten. Die eine Seite ist die, die mich privat um eine Weinempfehlung fragen. Da sind wir immer so im 10-15 Euro, mhm, Bereich. Und ja, na klar, jeder weiß, dass ich Sommelier bin. Also ich kriege die Anfragen dann zum Geburtstag, zu Weihnachten, mhm, zum Geburtstag der Tante.
Verständlich.
Genau, und mache ich natürlich auch gerne, also mache ich super gerne. Wenn wir aber an meinen Arbeitsplatz schauen, dann kann ich es nicht ganz so klar beantworten, denn wir unterliegen natürlich auch den Anreizen, die geschaffen werden durch eine Geschäftsführung. Mhm. Und da sprechen wir über Preispolitik und über Marketing. Mhm. Darauf habe ich persönlich ja überhaupt keinen Einfluss.
Alles klar, ja.
Deshalb, im Rahmen kann ich sagen, dass Preisanreize, die extrem auf diese Preisanreize setzen, mittlerweile beim Kunden keinen Effekt mehr erzielen.
Aha.
Also das ist, das siehst du an den Zahlen, wobei ich natürlich da jetzt nicht zu viel aus dem Nähkästchen, mhm, plaudern darf.
Logisch.
Aber man sieht, dass, ich meine, man kann ja auch mal kurz springen zu einem Discounter wie Aldi. Mhm. Ja? Da war früher schon immer die Prämisse, die Weine, die da teuer sind, also 10 Euro, an denen verdienen die sehr viel. Die Weine, die sehr günstig sind, 2,99, 3,99, da verdienen die sehr wenig. Es ist eine Mischkalkulation, die Discounter üblich ist.
Mhm.
Jetzt kann ich natürlich gucken, weil der Grundgedanke war auch, dass man damals einen Master Sommelier von einem gewissen Discounter, na, dass der beworben hat, dass man quasi den Preis hebt. Da hat man den Trend, dass der Schnitt, der ausgegeben wird, höher ist.
Mhm.
Kenne aber auch eben die Gegenbewegung. Man kommt von, sage ich mal, Schnitt 15 Euro, meint, man muss mehr Masse machen, geht also mit dem Preis runter. Das senkt den Durchschnitt. Es sind einfach so wirtschaftliche Faktoren, die das beeinflussen. Deshalb kann ich dir darauf tatsächlich keine valide Aussage geben, weil ich es halt komplexer sehe, weil ich die Zahlen dazu kenne und weil ich weiß, wie viele Faktoren da eine Rolle spielen.
Okay, gut. Jetzt trinken wir erstmal wieder einen Schluckerl. Zum Wohl. Der ist echt toll.
Ja, ist schon wirklich gut, gell?
Ich erwähne nochmal für diejenigen, die sie vielleicht nicht mehr vom Anfang an dabei waren. Wir trinken heute ein Bernkastler Doktor, großes Gewächs, Jahrgang 2023 von Dr. Tarnisch von der Mosel.
Ja, für den Herrn Doktor genussreich.
Ja, danke. jetzt hast du mir fast schon meine übernächste Frage vorausgeworfen.
Ach so, okay.
Gewollterweise, weil ich habe natürlich in meinem Instagram-Account auch eine Serie nach dem Motto Rebsorten sind auch nur Menschen.
Ja.
Und da werde ich dir auch noch ein paar Fragen stellen wollen.
Oh Gott, ich dachte schon, ich kriege irgendein Persönlichkeitsprofil jetzt.
Nein. das darfst du dir selber aussuchen. Also das setze ich dir nicht auf, sondern das, wo du dich da zugehörig
okay,
fühlst.
Okay, ja.
Aber ich würde nochmal einen kleinen Schritt zurück machen.
Ja.
Wenn man, sage ich mal, deinen Werdegang beschreibt, welche Rebsorte oder welcher Wein würde denn deiner Persönlichkeit, sag ich mal, in deiner Jugend dir entsprechen?
Bordeaux? Ja.
Wow.
Weißt du auch warum? Ich habe schon immer Musik gehört, die nicht im Trend war. Ich habe schon immer
Klamotten, da kommen wir übrigens auch noch drauf.
Klamotten getragen, die nicht im Trend waren. Und Bordeaux hat für mich sowas alteingesessenes, warmes, traditionelles, was Haltung hat, was Qualität mitbringt. Und ich glaube, deshalb passt es ganz gut, weil man hat mir in meiner Jugend oft gesagt, dass ich wohl aus der Zeit gefallen wäre.
Und wie wäre das jetzt, wenn man sagt, deine aktuelle Lebenssituation, bist dann immer noch in Bordeaux oder ist diese, sag ich mal, Liebe gleich geblieben?
Ach, da nehmen wir doch mal einen grünen Veltliner aus Neuseeland. So.
Bitte was?
Genau.
Das erklärst du.
Das ist das, was ich, das Außergewöhnlichste, was ich je probiert habe, war ein grüner Veltliner aus Neuseeland von einem Österreicher, der dort eingeheiratet hat, der die Trauben, ich bin mir nicht sicher, ob ganz legal, aus Österreich mitgenommen hat nach Neuseeland, den angepflanzt hat. Und er ist sogar in der Nähe von einem sehr, sehr bekannten Weingut, das wir, glaube ich, alle kennen.
Ja, ja.
Ich darf ja hier keinen Namen nennen, aber und das war so krass, weil es war grüner Veltliner mit einer Frische und Mineralität. Das war, also das ist mir hängen geblieben.
Okay.
Und es war so außergewöhnlich und es passt einfach in keine Schublade. Und genau so bin ich heute. Ich passe in keine Schublade.
Das kommt darauf an, wie groß der Schrank ist.
Da brauchst du eine ganze Schrankwand.
Okay, alles gut. Jetzt kann es natürlich sein, dass du teilweise schon die nächste Frage mitbeantwortet hast. Und die lautet bei mir, gibt es oder gab es schon mal einen Wein, der dich überrascht hat, emotional, eigentlich waren wir da, aber der gar nicht deinen bevorzugten Weinstil entspricht?
Das kann ich so auch wieder mal nicht beantworten, denn ich habe ja immer nur Wein verkostet, beruflich. Und
aber privat trinkst du doch dann auch zu Hause was,
nein,
oder?
Nein, tatsächlich nicht.
Das unterscheidet uns.
Ja. Das ist tatsächlich so, für mich war das schon immer meine Profession, meine Leidenschaft und ich verkoste. Es hasst auch jeder, der mit mir essen geht, der auch in einem teuren Laden mit mir ist, weil ich zuerst den Wein analysiere, bevor ich ihn trinke.
Ja, das liegt aber in unserer Natur.
Ja.
Also ich sage mal, ein Bäcker, der wenn woanders hingeht, ja. Der schaut auch beim anderen Bäcker, wie schauen die in seine Semmeln aus.
Ja.
Also das ist, glaube ich, nichts Ungewöhnliches.
Halt, das ist halt dann wirklich Profession, Leidenschaft, Business. Mhm. Wenn du da vielleicht gerade romantisch beieinander sitzt,
ja.
Kann das unter Umständen nicht jeder vertragen. Ja, aber so ist es bei mir.
Was, ich meine, du bist ja eine Person mit, sagst das ja selber nach außen auch, mit Gegensätzen.
Ja.
Sowohl das eine als auch das andere. Ja. Da stellt sich jetzt für mich die Frage, was ist deine unpopulärste Weinmeinung? Und zwar der Satz, bei dem 80% der Weinwelt die Augen verdrehen, aber du bleibst dabei und stehst dazu. Lass dir ruhig Zeit. Ich trinke dabei einen Schluck.
Ja, das musst du jetzt auch. Weil
soll ich die Frage nochmal wiederholen? Oder
nein, ich überlege gerade, weil es ja in meiner Natur liegt, dass selbst wenn ich eine unpopuläre Meinung äußere, ich in der Regel keine Gegenstimmen provoziere. Deshalb muss ich da kurz mal in mich gehen.
Hast du nur Ja-Sager um dich, oder wer?
Ja, oder Schweiger.
Okay.
Also, oder Schweiger.
Okay.
Ich glaube, wenn ich eine Meinung sagt, dann bin ich da schon 1000% davon überzeugt und das merkt man mir dann, denke ich, auch an.
Mhm.
Und es ist auch, glaube ich, sehr schwierig, weil ich halt dann doch auf einem gewissen Niveau im Weinbereich gearbeitet habe. Also, wenn da irgendwas kommt, dann ist es von einem Master-Sommelier.
Okay.
Der mit mir auf, aber da geht es um ganz andere Dinge. Da geht es auch nicht um populäre Meinungen, sondern geht es wirklich um Qualität und da geht es um Handwerk.
Na, mir ging es jetzt auch, warum ich die Frage auch gestellt habe, ist es ja so, dass man, wenn man im Business ist und Kunden hat, die Fragen, die natürlich auch mit gewissen Vorstellungen kommen, wie Wein zu sein hat.
Mhm.
Und da möchte ich jetzt keinen bestimmten Wein nennen, Italiens meistverkauftesten, wo eigentlich für mich nur Alkohol und Zucker. Ja, du weißt genau, von wem wir sprechen. Und der, für mich ist es kalter Glühwein. Und da denke ich dann immer, ja, ich bin unpopulär mit dieser Aussage, aber ich muss dem Kunden erst einmal, wie sagt Beispiel so schön, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
Ja, das.
Und insofern, dann kriegt der den natürlich, auch wenn ich es gern hätte, dass ich ihn einmal neben dem Pfad, auf dem er wandelt, die Möglichkeit gebe, dass er sieht, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, dass er nicht an der Fahnenstange schon angekommen ist, sondern dass es so ein vielschichtiges Thema ist, das Thema Wein.
Ja, aber wenn ich so einen Kunden vor mir habe, kriegt er selbstverständlich das, was er möchte, nach dem Profil, was er möchte, kriegt aber von mir immer den Tipp, wenn er Spiel, Spaß und Spannung haben möchte, dann hätten wir hier diesen Wein. Und wenn er sich traut und mutig ist, darf er den auch mal mitnehmen und verkosten, mir gerne Feedback geben.
Können wir uns darauf verständigen, dass das im Grunde genommen so ist, dass es viele Menschen gibt, und das sage ich jetzt völlig ohne Abwertung, sondern wertneutral, nur als Beschreibung, dass es Menschen gibt, die Weine bevorzugen, die einen gewissen, sag ich mal, Gleichklang haben, die jetzt nicht sehr viel Persönlichkeit haben, sondern die einfach, sag ich mal, eine Gefälligkeit.
Sprichst du noch vom Wein oder schon vom Kunden?
Nein, ich rede vom Wein. Aber oft geht ja eines dem anderen einher.
Ja.
Und jetzt, wenn man diese Eigenarten als Mensch hat, dass man sagt, ja, ich will einfach nur auf der Couch sitzen neben dem Fernsehen, nochmal ein Glas Wein trinken, ist das was anderes, als wenn ich mich am Tisch setze, da reinrieche, nach was riecht er, nach was schmeckt er, mit was kann ich mir vorstellen, dass ich esse.
Ja.
Wein ist für mich eines der Dinge, wo man Bewusstsein mitbringt. Wo man auch in kleinen Schlucken trinkt im Vergleich zum Bier. Damit beenden wir den ersten Teil unseres Gesprächs. Im zweiten Teil geht es weiter. Da sprechen wir darüber, wie Silvis Arbeit mit Hunden und ihre musikalischen Erfahrungen ihren Blick auf Wein prägen. Vielen Dank fürs Zuhören.